Friede sei mit euch. Ich habe mir für diesen Gottesdienst am heutigen Morgen das Thema gestellt: Ich vergebe die Chance. Oder ich vergebe die Chance. Ein kleines Wortspiel mit sehr großer Bedeutung. Wo Menschen zusammenleben, da menschelt's. Menschsein ist zutiefst doch durch Fehlerhaftigkeit charakterisiert. So kennen wir sicherlich alle den Ausspruch, das ist doch menschlich. Und mit diesen Worten wird dann ein Missgeschick oder ein menschliches Versagen gekennzeichnet. Solange es nur ein verschüttetes Glas Milch auf der Tischdecke ist, ist unsere Toleranzschwelle in der Regel noch nicht überreizt. Wehe aber, wenn uns das Verhalten des anderen verletzt, wenn es uns wehtut, wenn es schmerzt, wie er uns begegnete. Und wo gibt es nicht das Versagen, das andere verletzt? Wer hat es nicht schon am eigenen Leib erleben müssen? Wir mussten nicht schon in seinem Leben auch mit Demütigungen umgehen, oft sogar von Menschen, die einem ganz besonders nahestehen? Beginnt es nicht schon in der Kinderstube? Schwesterchen oder Brüderchen wird bevorzugt. Man spürt das sehr genau und man leidet. Vater meint, mir ständig beweisen zu müssen, dass er es doch viel besser kann. Er merkt gar nicht, dass es ja auch kein Wunder ist, weil er ja schon viel größer und stärker und geschickter und gebildeter und so weiter ist. Vieles im Miteinander trägt dazu bei, dass wir uns verletzt fühlen und oft tatsächlich auch verletzt werden. Je tiefer die Verletzung, desto schwieriger ist es doch für uns, damit umzugehen. Das werde ich dir nie vergessen. Eines Tages werde ich dir das heimzahlen. Sollst mal sehen. Dann kannst du was erleben. Mich übersieht man permanent. Solche Gedanken, Enttäuschungen, Groll, Bitterkeit breiten sich aus. Und Entzweiung ist das Endresultat. Nicht selten gedeihen auf diesem Nährboden tiefe Hassgefühle, sogar Mordgelüste werden geboren. Am liebsten würde ich den umbringen, drängt sich uns dann als Gedanke auf. Übrigens schon auf den ersten Seiten der Bibel, diesem heiligen Buch der Menschheitsgeschichte, lesen wir eine ganz ähnliche Entwicklung. Da ist die Geschichte von Kain und Abel. Es folgt die Geschichte von Esau und Jakob. Und schauen Sie sich die Josefs Geschichte an, die Bibelkenner unter Ihnen, Sie merken, das ist immer dasselbe. Verfehlungen, Fehlentwicklungen und ein Hass, Bitterkeit, Neid. Ich leide und deshalb lasse ich leiden. Ich füge dann auch anderen Leid zu, indem ich ihnen zum Beispiel Vergebung vorenthalte oder ihnen Vergebung verweigere. Es geschieht absichtlich und unbeabsichtigt. Plötzlich spüren wir etwas von der Macht, die wir in der Hand haben, weil der andere an uns versagt hat. Wohltuend aufbauen. Ich kann ihn zappeln lassen. Mal sehen, wie lange er das aushält. Wie viele Menschen sind doch zur Handlungsunfähigkeit verdammt, weil sie die Hände voll mit solchen Vorhaltungen haben. Alte, leidvolle Erfahrungen, die sie zwischen sich und die anderen stellen. Wie viel schöpferische Kraft unseres Lebens wird doch lahmgelegt, weil wir unsere Gehirnzellen als Vorratslager für Verwundungen missbrauchen. Sicher können wir tief betroffen sein. Sicher dürfen wir auch traurig und verärgert sein und diese zeigen. Sicher haben wir natürlich auch ein Recht auf Wiedergutmachung. Können wir Rache üben? Wer will uns das letztlich verbieten? Doch, ihr Lieben, ist das alles? Sollen wir uns tatsächlich daran festmachen, ist es wirklich heilvoll? Wer dabei stehen bleibt, verbaut sich und anderen das Leben. Wer Enttäuschungen hortet, hat bald nichts anderes mehr zum Vorzeigen. In seiner Gegenwart stinkt es wie auf der Müllhalde. Der saure, der beißende Geruch der Bitterkeit verhindert, dass sich Menschen dort länger als unbedingt notwendig aufhalten. Ja, der beelendete, der verletzte Mensch wird selbst zum personifizierten Elend. Nicht aber, weil ihn andere dazu gemacht hätten, sondern weil er selbst in seiner Unversöhnlichkeit sich letztlich dazu stempelt, abstempelt, macht. Ich vergebe. Das ist die Chance fürs Leben. Und wer nicht vergibt, vergibt die Chance. Anhand von drei Punkten möchte ich dieses Thema entfalten. Erstens, der Preis für Unversöhnlichkeit. Das heißt also, was zahlen wir jetzt effektiv, wenn wir der Versöhnung keinen Raum geben? A, wir engen uns ein. Wir engen uns selber ein. Denn Menschen, denen wir etwas vorhalten, mit denen wir also nicht so gut dran sind, denen gehen wir doch selbstverständlich aus dem Weg. Das kennen die Schüler in der Schule, das kennen wir Erwachsenen ganz genauso. Unser Beziehungsfeld, unser Bewegungsspielraum engt sich automatisch ein. Wir gehen uns aus dem Weg, wir müssen auf die andere Straßenseite, wenn der kommt und. Das Tragische daran ist doch, dass es meist die sind, die uns nahestehen, von denen wir die Verletzung erleben. Eltern, Kinder, Ehepartner, Arbeitskollegen, Freunde. Und der Preis ist hoch, auf diese Beziehungen zu verzichten. Nähe macht verletzlich. Und wer mit unvollkommenen Menschen zusammenlebt, und bitte, das sind wir doch alle, wer mit unvollkommenen Menschen zusammenlebt, muss damit rechnen, mutwillig oder auch ungewollt verletzt zu werden. Die Kunst des Lebens besteht weniger darin, Verletzungen auszuweichen, als vielmehr mit Verletzungen richtig umzugehen. Wer zu den Nahestehenden auf Distanz geht, verliert lebensnotwendige Gemeinschaft. Er isoliert sich und sei es mit dem verständlichen Gefühl, dass er doch im Recht ist. Der Preis ist hoch. Unversöhnlichkeit führt in die Isolation und Einsamkeit. Ein weiterer Aspekt, wir werden bedrückt, vielleicht sogar depressiv. Diesen Punkt möchte ich ganz kurz ausführen mit einem Wort von Heiko Ernst, das er in Psychologie heute, einer psychologischen Fachzeitschrift, formuliert. Er überschreibt seinen Artikel mit folgenden Worten: Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Das spricht für sich. Der Preis für Unversöhnlichkeit: Wir engen uns selbst ein. Wir werden bedrückt und sehen, wir vergeuden wichtige Energien. Wer Unversöhnlichkeit, wer bittere Erfahrungen hortet, muss die ständig bearbeiten. Unser Gehirn wird damit belastet. Und wir können die Energie, die wir sonst zu wichtigen Dingen brauchen, im Grunde genommen nicht verwalten, weil sie uns nicht zur Verfügung steht. Wie ein Computer, der in ganzen Bereichen seiner Kapazität schon längst voll belegt ist. Plötzlich stellen wir fest, es geht nichts mehr. Wir vergeuden wichtige Energien, weil unser Denken mit negativen Gedanken verbraucht wird. Ein weiterer möglicher Preis, den Sie oder ich zahlen müssen für Unversöhnlichkeit, ist D. Wir belasten unsere Gesundheit. Vielleicht denken wir da am wenigsten daran, dass Unversöhnlichkeit organische Beschwerden im Schlepptau haben kann. Feindseligkeiten haben häufig Organschädigungen zur Folge. so wird etwa von Magenschleimhautentzündungen oder Störungen im vegetativen Nervensystem berichtet. Chronifizierte Feindseligkeit ist eine der Hauptursachen für den Verschleiß der Blutgefäße. Nicht umsonst spricht etwa auch der Volksmund von der sprichwörtlichen Engherzigkeit. So nachzulesen, ebenfalls in der psychologischen Zeitschrift Psychologie heute im April 1993. Als Zusammenspiel mit anderen kritischen Faktoren wird Unversöhnlichkeit als wesentlicher Beitrag zur Herzinfarktgefährdung gesehen. Heiko Ernst schreibt dazu, eine tödliche Synergie, also eine tödliche Verbindung, ist Cholesterin plus Feindseligkeit, Hektik plus Feindseligkeit und Arbeitssucht plus Feindseligkeit. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Preis für Unversöhnlichkeit, Isolation und Einsamkeit, seelische Bedrückung und Niedergeschlagenheit, Bindung der kreativen Energien, körperliche, also organische Beeinträchtigungen. Und ein letztes, wir verhindern damit auch, dass Gott uns vergibt. Wir alle leben ja letztlich auf Gott hin ausgerichtet, ob wir uns dessen klar sind oder nicht. Und wir werden einmal vor Gott erscheinen. Wir hörten vorhin in der Schriftlesung des Vaterunser. Und da sprechen wir vielleicht Sonntag für Sonntag, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das sind Menschen, denen Sie seit Jahren vielleicht nicht vergeben. Seien Sie doch so ehrlich und lassen Sie wenigstens die Bitte aus, wenn das gemeinsam gebetet wird. Denn Sie sagen damit doch auch zu Gott, vergib uns, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Und wenn ich nicht vergebe, dann sage ich doch, vergib mir doch dann auch nicht. Und Jesus führt diese Bitte aus, weil er sagt, das ist sehr ernst. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Der Preis, den wir zahlen, ist, dass wir einmal vor unserem himmlischen Vater, vor unserem Schöpfer stehen und er uns aufzeigen muss, wie viel Schuld wir in unserem Leben mitbringen, statt sie immer bei ihm abgeladen zu haben. Wir könnten befreiter dort erscheinen. Nun aber zu dem Preis, den wir zahlen für Unversöhnlichkeit, zu den Hindernissen, die uns vielleicht im Weg stehen, um der Versöhnlichkeit Raum zu geben. Was stellt sich also zweitens der Versöhnung in den Weg? Um diesen Punkt zuzulassen, braucht es viel Mut. Denn wir brauchen den Mut, uns selbst zu stellen, unsere Motive, auch die Verborgenen, die Geheimen, einmal kritisch zu hinterfragen. Und wer das tun möchte, der kann sich etwa die Frage stellen, wozu dient mir die Unversöhnlichkeit? Was will ich denn mit dieser Unversöhnlichkeit erreichen? Was habe ich davon, wenn ich nicht vergebe? Wen will ich damit vielleicht bestrafen? Was sind also meine tiefsten Beweggründe und Hoffnungen? Tut es mir vielleicht gut, den anderen so richtig leiden zu lassen? Genieße ich es endlich, einen Faustpfand gegen ihn in der Hand zu haben? Und ich fühle mich gegenüber ihm im Vergleich zu ihm so richtig überlegen, herausragend. Ist es vielleicht aber auch einfach nur meine subtile Art, eigene Minderwertigkeitsgefühle auszugleichen? Bitte fragen wir uns doch ganz ehrlich, erreichen wir tatsächlich mit Unversöhnlichkeit echte Reife, wirkliche Überlegenheit? Haben wir tatsächlich damit den anderen in der Hand, nur weil er auch schuldig ist? Ich halte das für sehr fragwürdig. Sind es nicht alles sehr zweifelhafte Versuche? Wie etwa beim Krieg im Großen, wenn wir jetzt an Jugoslawien denken oder andere Länder dieser Erde, kann doch der Gewinn immer nur ein Verlust sein. Letztlich, unterm Strich, bleibt immer nur Verlust übrig. Die Chance zur Lebensentfaltung wird vergeben, wo wir Versöhnlichkeit verweigern. Daran scheitern Ehen, da platzen Freundschaften, da entzweien sich die Nachbarn, da wird familiäre und gesellschaftliche, manchmal auch gemeindliche Atmosphäre vergiftet. Es gibt also Hindernisse in einer Form, die in uns selbst, in unserer eigenen Motivation liegen, in unserer Deutung. Und dazu gehört es auch, dass wir oft anderen schon ein Vorurteil entgegenbringen. Wir leben das Vorurteil, natürlich hat er es bewusst vergessen, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Ist doch klar, der will mich doch strafen, der will mich doch ärgern. Und wir merken gar nicht, dass es vielleicht doch gar nicht so ist. Und die Unversöhnlichkeit wird festgehalten, zementiert. Und dann gibt es anerzogene Vorurteile. Etwa, dass man gelernt hat, Vergebung ist ein Zeichen von Schwäche, Nachgiebigkeit ein Zeichen mangelnder Persönlichkeit. Aber wer einmal ernsthaft darüber nachdenkt, was ihm mehr Kraft kostet, der wird bald erkennen, was wirklich Schwäche und was wirklich Stärke ist. Ich muss sagen, vergeben fällt mir schwerer als nachtragen. Vergeben braucht mehr Energie und mehr Kraft und mehr Bereitschaft. Das andere, das fällt mir doch so leicht. Was verhindert die Versöhnlichkeit? Innere Vorurteile, anerzogene und übernommene Vorurteile, wiederholt verletzende Erfahrungen. Sicherlich, wenn wir immer wieder verletzt werden, ist es auch angebracht, sich zu distanzieren. Aber das sollte angemessen geschehen. Nicht im Groll, sondern bewusst reflektiert und einsichtig gemacht. Echte Vergebung zeichnet sich doch aus durch ein souveränes Handeln im vollen Bewusstsein der Schuld bzw. des Versagens. Vergebung hat absolut nichts mit Duckmäusertun und Schwäche zu tun. Echte Vergebung, da wird nichts bagatellisiert. Vielmehr wird doch ganz genau wahrgenommen und reflektiert, was zwischen zwei Menschen abgelaufen ist. Dann trifft der Betroffene, also der Leidtragende, die souveräne Entscheidung, dem anderen, dem Schuldner die Schuld nicht mehr anzurechnen. Das ist Vergebung. Es ist letztlich die kühne Tat, einen anderen Menschen von der Last seiner Schuld, seines Versagens zu befreien und seine Strafe abzuwenden. So wie es Staatsoberhäupter praktizieren, wenn sie Amnestie erteilen. Und es ist noch viel mehr. Wer Versöhnung lebt, handelt göttlich. Es ist göttliches Handeln, denn wenn wir vergeben, dem wird unser himmlischer Vater auch vergeben. Lesen wir in Johannes 20, Vers 23. Vergebung hat also eine Dimension im Hier, im Jetzt und Heute und es hat eine Dimension für die Ewigkeit. Hindernisse können also in unserem Inneren bestehen, in übernommenen Vorurteilen, in wiederholt verletzenden Erfahrungen und auch einfach vielleicht in unserem Gefühl. Trauen wir unseren Gefühlen nicht oft mehr als der Wirklichkeit? Meinen wir nicht oft auch, ja, der andere will uns verletzen? Auch Selbstschutz kann zum Beispiel ein Motiv für Unversöhnlichkeit sein. Wir halten uns damit einfach auf Distanz. Wir schützen uns, damit wir nicht mehr verletzt werden können. Und benutzen dazu Unversöhnlichkeit, statt einfach zu sagen, du lass uns doch in Zukunft auf Distanz sein, dass wir uns nicht mehr verletzen. Aber wir wollen uns die Verletzung nicht nachtragen. Ein in unserer Gesellschaft weit verbreitetes und ich denke sehr unterschätztes Hindernis ist die Psychokultur des Individualismus. Der Individualismus verhindert die Versöhnungsbereitschaft. Denn im Individualismus ist ja jeder sich selbst der Nächste. Ist gemeinschaftsförderndes Verhalten nicht so wichtig? Die Priorität liegt ja heute tatsächlich auf der Selbstverwirklichung und auf der Selbstbehauptung. Diese Ideologie des Selbst verhindert Gemeinschaft. Die vorherrschende Rechthaberei treibt bereits die Beiträge der Rechtsschutzversicherungen in schwindelerregende Höhen. Schiedsleute haben doch weitgehend ausgedient, weil man schon mit Bagatellfällen zum Rechtsanwalt geht. Es wird über die Versicherung bezahlt. Das Ich ist wichtiger als das Du und das Wir. Und ich bin davon überzeugt, ich hoffe es aber nicht, dass es kommt, dass unsere Demokratie an der Legitimierung des Egoismus zugrunde geht. Da liegt der Todeskeim der Demokratie begraben. Ein weiteres Hindernis für Versöhnungsbereitschaft ist die mangelnde Erfahrung von Vergebung. Es fehlt uns vielleicht dieses mutmachende Vorbild. Uns wurde auch nicht vergeben, vielleicht weder von den Eltern noch von den Gemeindegliedern noch sonst irgendwoher. Und so mag es ganz viele Hindernisse geben, Hindernisse zur Versöhnlichkeit. Aber bitte vergessen Sie nie, wie hoch der Preis für Unversöhnlichkeit ist. Ich will das zusammenfassen in einem kleinen Bild. Unversöhnlichkeit ist der Zufluss zum See der Bitterkeit, in dem der Tod lauert. Wollen Sie da hinein? Unversöhnlichkeit ist der Zufluss zum See der Bitterkeit. Ein drittes und damit letztes: Vergeben die doppelte Wohltat. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kam in diese Welt, um uns mit Gott zu versöhnen. Bei Gott stehen wir, ich und Sie, stehen wir in der Kreide. Bei Gott sind doch wir die Schuldigen, die Fehler gemacht haben. Aber, und das ist göttliches Aber, Gott macht sich und uns nicht daran fest. Er hat längst einen Ausweg vorbereitet. Und im Alten Testament wird es sehr schön ausgedrückt bei Jesaja im 38. Kapitel im 17. Vers. Er nahm unsere Sünde, nämlich das, was zwischen mir und Gott steht, was wir immer sehen, weil es zwischen uns steht, und warf sie hinter sich zurück. Und weil die meine Sünde hinter Gott liegt, kann er mir wieder ins Antlitz sehen und ich ihn auch ansehen. Das, was trennend zwischen ihm und mir stand, hat er beseitigt. Statt sich an meiner Schuld festzumachen, schafft er sie unter großem Aufwand und großen Opfern weg. Nicht, dass er einfach nur die Augen zugemacht hätte. Da könnten wir uns ja wiederum nicht ansehen. Nein, er schafft das Störende aus der Mitte. Er beseitigt die Schuld und deren Folgen und macht den Weg zu einer guten, heilvollen Beziehung frei. Gott trägt selbst die Folgen, die Strafe meines Versagens. Er bezahlt stellvertretend, und weil er durch den Opfertod Jesu für mich bezahlt hat, kann ich straffrei ausgehen. Lieben, ist das nicht das Schönste, was uns passieren kann? Wir sind zu bestrafen und gehen straffrei aus. Gibt es eine größere Demonstration der Liebe als das, was Gott da tut? Nie wird mir mein Versagen von ihm aufgetischt werden. Nie wird er es aus seiner Erinnerung hervorholen. Mein Konto bei ihm ist durch die Vergebung ausgeglichen und er selbst hat dafür gesorgt. In einer souveränen Art und Weise verzichtete Gott auf sein Recht und bezahlte, was sie hätte zahlen müssen. Und in diesem Erleben, in meiner Beziehung zu meinem Gott, habe ich das Vorbild und die Ermutigung, eben auch versöhnlich zu handeln. Da liegt der Grund zur Wesensänderung. Vergeben hat tatsächlich nicht unbedingt mit Vergessen zu tun, wohl aber mit der Bereitschaft, die Erinnerungen nicht zum Maßstab für gegenwärtige Begegnung zu machen. Das Vergebene wird nicht mehr aufgetischt. Ich kann lernen, mit der Erinnerung so umzugehen, dass ich sie nicht mehr als Schuld ins Gespräch bringe. noch meinen Gefühlen erlaube, mich negativ und kritisch gegenüber dem anderen einzustimmen. Gott hätte wahrlich viel Grund gehabt, sich am Versagen seines Volkes und in Folge auch an meinem und ihrem Versagen festzumachen, und er tut es nicht. Bei Gott gibt es nach der Vergebung keine Wiederholungssünden, weil ich dann immer bei Null anfangen darf. Und das möchte ich von ihm lernen. Mein Denken, mein Verhalten immer deutlicher an dem Verhalten Gottes auszurichten. Was würde das für unsere Beziehungen miteinander bedeuten, wenn wir uns immer wieder vergeben würden? Wenn tatsächlich die Wiederholungssünde immer nur die erste Sünde ist. Christen, also Menschen, die mit Jesus Christus leben, haben durch die Beziehung zu Gott eine gute Voraussetzung. Sie müssen nämlich nicht leben, was sie nie selbst erlebt haben. Von Gott her haben sie Vergebung empfangen und werden weiter Vergebung bekommen. Das tut ihnen wohl. Es tut mir wohl. Und hoffentlich haben sie diese Wohltat auch schon erlebt. Aber dabei sollen wir nicht stehen bleiben. Vergebung ist Erfahrung zum Weiterreichen. Wenn Sie nur diesen Satz mitnehmen, bin ich zufrieden. Vergebung ist Erfahrung zum Weiterreichen. Wie eine Quelle ihr Wasser nicht für sich behält, sondern es weiterreicht an die Bäche, an die Flüsse, an die Seen, so sollen wir Vergebung weiterreichen, sodass die Welt voll damit wird. Weiterreichen in dem Bewusstsein, dass auch wir ständig und zu jeder Zeit aus der Quelle der Vergebung Gottes leben. Vergebung ist doch letztlich die Arznei für unsere beziehungsgestörte Gesellschaft. Zerbrechen wir mittlerweile nicht alle an den Beziehungsstörungen, die immer wichtiger und immer mehr werden? Es ist nicht erschreckend, wenn wir hören, dass hier in Frankfurt jede zweite Ehe geschieden wird und die Dunkelziffer der kaputten Ehen ist natürlich höher. Was ermutigt da noch junge Leute, überhaupt eine verbindliche Beziehung einzugehen bei solchen Aussichten? Liegt es daran, weil wir den Individualismus wichtiger nehmen als das Gemeinwohl, weil wir verlernt haben, Versöhnung zu leben? Vergebung ist die Arznei für eine beziehungsgestörte Gesellschaft. Vergebung ist der tiefste Ausdruck der Liebe und er beginnt am Kreuz von Golgatha und er will sich weiter ausbreiten durch mein Leben hin zu dem Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe und die auch nicht fehlerlos sind wie ich. Vergebung reinigt den, der Schuld auf sich geladen hat, und den Betroffenen, den Leidtragenden. Deshalb ist Vergeben doppelte Wohltat. Statt in Enttäuschung, in Zorn und Bitterkeit zu baden, gibt Gott die Möglichkeit, das Bad der Versöhnung zu nehmen. Und wer aus diesem Bad hervorgeht, der verbreitet einen Wohlgeruch. Verzeihen die doppelte Wohltat, so überschreibt der Psychologieprofessor Reinhard Tausch aus Hamburg einen seiner Grundsatzartikel in Psychologie heute. Aus psychologischer Sicht führt er aus, was die Gemeinde Jesus seit fast 2000 Jahren im Zentrum ihrer Verkündigung hält. Wer verzeiht, wer vergibt, schließt Gräben und entfaltet Leben. Vergebung befreit, Vergebung beflügelt. Wer einmal die Last seines Versagens, die Last seiner eigenen Schuldhaftigkeit, seiner eigenen Hinfälligkeit bewusst wahrgenommen hat und dann Vergebung erfuhr, der weiß, wie befreiend und beflügelnd diese Kraft der Vergebung ist. Um zu vergeben, braucht es oft erst einmal Abstand. Das ist wahr. Vergebung sollte keine leichtsinnige Sache sein. Eine wohldurchdachte, Aber bei jedem Entwicklungsprozess sollten wir als Christen zur Vergebung hinkommen. Es kann das klärende Gespräch mit einem unbeteiligten Dritten sehr hilfreich sein. Wo stehe ich mir dann selbst im Weg, müsste geklärt werden. Wo liegen echte Verletzungen vor? Was sind die Folgen und wie will ich damit umgehen, wenn es mir und dem anderen zum Wohl dienen soll? Fragen, die zu dem Thema noch gestellt und erörtert werden müssen. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 32, vergebet einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Wir müssen die Vergebung nicht aus dem hohlen Bauch heraus produzieren. Wir dürfen da anknüpfen, wo sie vorhanden ist, in der Beziehung zu Gott. Christen können im Blick auf die Vergebung aus dem Vollen schöpfen. Christen müssen eben nicht nachtragend sein. Sie könnten der Bitterkeit und damit der Verseuchung des Lebens das Wasser abgraben. Sie könnten majestätisch, göttlich handeln. Und das muss man dem Übeltäter noch nicht einmal unter die Nase reiben. Vergebung ist eine innere Gesinnung. Vergebung ist eine tapfere Handlung zugunsten des Lebens. Und ich möchte Sie dazu einladen, zu dieser tapferen Handlung. Wo wir vergeben, wird die Atmosphäre verändert zum Guten. Wo Vergebung Raum findet, finden auch Ehepartner wieder Raum zum Miteinander. Finden Kinder wieder Raum, den Eltern zu begegnen und umgekehrt. Können Nachbarn wieder aufeinander zugehen, weil man die alten Fäden begraben hat. Und können Freundschaften eine neue tiefen Dimension erleben. Ich fasse noch einmal zusammen mit einigen Kernaussagen. Ich vergebe, das ist die Chance fürs Leben. Wer nicht vergibt, vergibt die Chance. Wer nicht vergibt, sondern Enttäuschungen hortet, hat bald nichts mehr Schönes zum Vorzeigen. In seiner Gegenwart breitet sich der saure, beißende Geruch der Bitterkeit aus und der Wohlgeruch Gottes geht verloren. Unversöhnlichkeit ist doch der Zufluss zum See der Bitterkeit, in dem der Tod zu Hause ist, der Beziehungstod. Und die Kunst des Lebens besteht weniger darin, den Verletzungen auszuweichen, als vielmehr göttlich mit ihnen umzugehen. Von Gott empfangene Vergebung ist Erfahrung zum Weiterreichen. Wer verzeiht, wer vergibt, schließt Gräben der Entzweiung und baut dem Leben Brücken. Nutzen Sie die Vergebung als Chance oder vergeben Sie die Chance? Das ist die entscheidende Frage, die ich Ihnen heute zumute und ich Ihnen aus diesem Gottesdienst mitgeben möchte in Ihr Nachhause. Wem könnten Sie heute noch was vergeben? Gibt es da Menschen, mit denen Sie in Zwietracht leben, entzweit, zerstritten, in Hass und Bitterkeit? Wo hätten Sie heute die Chance, Leben zu entfalten, dem Leben die Chance zu gewähren? Auf wen könnten Sie vielleicht jetzt im Gottesdienst oder vielleicht, wenn Sie zu Hause sind, per Telefon einmal zugehen, um Nägel mit Köpfen zu machen, bevor Ihre Vorbehalte Sie wieder in Ihren tödlichen Bann gezogen haben? Vergebung und Versöhnung ist doch das Schönste und Wertvollste, was es auf Gottes Erdboden gibt. Ich möchte Sie einladen, all die unter Ihnen, die jetzt an einen konkreten Menschen denken, mit dem sie in Unversöhnlichkeit leben, wo etwas zwischen ihnen steht, was die Beziehung verhindert, was Bitterkeit ausbreitet, dass sie das folgende Gebet von Sabine Negli aus ihrem Buch »Du hast mein Dunkel geteilt« in der Stille vielleicht für sich als persönliches Gebet mitbeten und dabei ganz bewusst an diesen Menschen denken. Sei das ihr Ehepartner, seien es ihre Kinder, ein Arbeitskollege, vielleicht ihre schon längst verstorbenen Eltern. Lassen Sie uns beten. Diesem Menschen vergeben? Nein, Herr, das vermag ich nicht. Zu schwer trage ich an der Zerstörung, die er angerichtet hat in mir. Nie wird er mich um Verzeihung bitten in seiner Selbstgerechtigkeit. Ich bin nicht nur zornig, nein, ich hasse ihn. Was er mir angetan hat, ist unverzeihlich. Im Grund meines Herzens weiß ich, dass ich mit meiner Unversöhnlichkeit den Schaden nur noch größer mache, denn Hass vergiftet die Seele. Wo der Hass wohnt, kann dein Geist nicht sein. Herr, ich bitte dich, befreie mich von der Unfähigkeit zu vergeben. Mache mich bereit und fähig zu sehen, dass das Böse auch in meinem Herzen wohnt und dass wir alle davon leben, dass du uns immer wieder einen neuen Anfang schenkst. Amen.